Willkommen bei Radio Frei, willkommen bei Unterdessen, dem Tagesmagazin von Radio Frei. Und willkommen von Reino. Wir haben Donnerstag, den 21. Mai 2026. Und an diesem Donnerstag ist manches ein wenig anders als sonst bei Unterdessen. Manches ist hoffentlich genauso gut, manches vielleicht ebenso gut und das dritte dann vielleicht noch ein bisschen besser. Denn dieses gesamte Programm von Radio Frei ist dem heutigen Tag gewidmet, dem 21. Mai. Dieser ist der Welttag für kulturelle Entwicklung, ausgerufen von der UNESCO im Jahre 2002 mit einem Vorläufer von 1991. Und er soll Bewusstsein schaffen für kulturelle Vielfalt und den Beitrag von Künstlern zum Dialog der Kulturen. Wir denken also an alle Künstler, wir wünschen allen Künstlern alles Gute an diesem Tag der kulturellen Entwicklung und wir sind zwar nicht unmittelbar Künstler, aber mittelbar so ein bisschen, ne? Und deswegen wünschen wir uns auch eine gute Sendung und ihr wünscht sie euch natürlich sowieso. Wortbeiträge dieser Sendung sind, wie gesagt, ein wenig anders als sonst. Wir haben zum Beispiel keinen Zettelkasten heute, wir haben keine Buchbesprechung, wir haben zwar eine Vorausschau auf die Filme der Woche, aber es ist niemand da, mit dem wir darüber reden können und deswegen mache ich das selber. Ich kündige euch die Filme der Woche an. Und dann habe ich noch anzubieten, einen beziehungsweise anderthalb oder vielleicht sogar zwei Beiträge über eine Veranstaltung, die schon im April stattgefunden hat. Das ist schon eine Weile her, aber das Thema ist nach wie vor interessant. Es ging um die Frage Deglobalisierung. Ist also die Entwicklung zur Globalisierung zu Ende und wird sie gerade zurückgedreht? Das war eine Veranstaltung, die die Universität organisiert hat und dazu höre ihr und rede ich dann noch ein bisschen mehr. Und ganz zu Anfang knüpfe ich an einen Beitrag von gestern. Ihr werdet euch vielleicht wundern. Denn normalerweise machen wir ja keine Fortsetzungsveranstaltungen hier in diesem Tagesmagazin. Aber diesmal ist das nun schon der dritte Teil und ich denke mal, es wird keinen vierten geben. Diese Veranstaltung, dieser Beitrag ist also sozusagen eine Premiere, eine Eröffnung und ein Schluss einer Reihe. Aber ich habe auch noch, natürlich, wie könnte es anders sein, eine Menge Musik rausgesucht und diese Musik folgt heute einem bestimmten Thema. Dieses Thema liegt daran, dass ich mir dachte, es gibt so viele von euch, die hören diese Sendung tagsüber. Entweder jetzt früh morgens mit mir zusammen gewissermaßen oder aber auch nach 18 Uhr in der Wiederholung oder aber eben auch zwischendurch. Und was wir selten vermuten, aber vielleicht vermuten wir da falsch, was wir selten vermuten ist, dass jemand diese Sendung nachts hört. Das kann aber natürlich auch passieren. Nachts kann man diese Sendung eine Woche lang ja einfach als Wiederholung auf unserer Internetseite hören. Und da kann man dann zum Beispiel am 25.05., das ist der nächste Montag, um 4.58 Uhr diese Sendung hören, weil man nicht schlafen kann, weil man noch ein bisschen Zeit bis zum Aufstehen hat oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist der Mond gerade zu 2/3, nämlich 66% hell und 1/3, nämlich 33% liegt im Dunkeln. Und deswegen, weil wir so selten uns mit dem Licht in der Nacht beschäftigen, ist das Thema der heutigen Musikbeiträge das Mondlicht. Das Mondlicht ist natürlich auch irgendwie ein bisschen getürkt, denn der Mond entsendet ja kein eigenes Licht, sondern geklautes Licht der Sonne, nämlich, die er reflektiert. Und wir sehen also das Sonnenlicht und das Mondlicht gibt's eigentlich gar nicht, aber wir bilden uns ein, es gäbe das und das ist ja auch nicht schlecht. Und aus dieser Serie zum Mondlicht dachte ich zunächst mal, als ich mir das rausgesucht habe, das ist eigentlich ein bisschen eintönig, das wird alles so ein bisschen elegisch, so philosophisch, so ein bisschen langweilig, vielleicht ein bisschen müde sein, ist es aber gar nicht. Ich habe also verschiedene Titel zum Mondlicht herausgesucht aus verschiedenen Sprachen, im Deutschen, im Englischen, im Italienischen, im Spanischen. Und da hören wir die verschiedensten Varianten von Mondlicht und ich fange deswegen diese Sendung auch mit einem Mondlicht an, nämlich von Fersengold ist dieser Titel, der heißt einfach Mondlicht und den hören wir jetzt zum Eingang.
Unter mir die Erde, über mir der Himmel und dazwischen träumt mein Herz sich fort zu dir. Der Nachtwind trägt meine Gedanken zu den Sternen und sie kreisen geisterhaft weit über mir. Ich habe nie gelernt, wie all die Bilder heißen, die dort oben in dem Sternenozean stehen. Doch wenn ich lang genug zu diesem Wunder aufschau, kann ich in jedem Bild einen Schimmer von dir sehen. Und ich weiß, wo immer du bist, dass der Mond über uns derselbe ist. Und vielleicht schaust du grad wie ich zu ihm hoch und dann denkst du an uns. Ich liege hier im Gras in Nächten so wie diesen und ich spür, wie deine Hand in meiner liegt. Um mich herum hör ich ein Flüstern in den Wiesen, das erzählt, dass manche Liebe nie versiegt. Ich habe nie gelernt, wie all die Bilder heißen, die dort oben in dem Sternenozean stehen. Doch wenn ein heller Schweif kurz zwischen ihnen aufglimmt, kann ich das Leuchten deiner Augen wiedersehen. Und ich weiß, wo immer du bist, dass der Mond über uns derselbe ist. Und vielleicht schaust du grad wie ich zu ihm hoch und dann denkst du an uns. Der Mond über uns derselbe ist und vielleicht schaust du grad wie ich zu ihm hoch und dann denkst du an uns. Und ich weiß, wo immer du bist, dass der Mond über uns derselbe ist und vielleicht schaust du grad wie ich zu ihm hoch und dann denkst du an.
Mondlicht von Fersengold. Ich hatte eingangs gesagt zu meiner Musikauswahl, dass da die verschiedensten Stile, die verschiedensten Musikstile auch vertreten sind. Ich war wirklich beeindruckt, was man da so alles findet. Und vermutlich das älteste Stück, was ich jedenfalls gefunden habe, was sich dem Thema Mondlicht widmet, ist die Mondscheinsonate und die ist von Ludwig van Beethoven und die kann man so oder so spielen. Und hier ist eine Variante, die ein bisschen peppiger ist, als man das vielleicht gemeinhin von ihm kennt. Für diejenigen, die jetzt erst angefangen haben zuzuhören, es ist tatsächlich unterdessen bei Radio Frei. Und da das Thema heute Mondlicht ist, das Thema der Musik, da habe ich auch eine ganz frühe Variante von Beethoven dazu genommen. Die hören wir jetzt weiter. Wahrscheinlich haben Musiktheoretiker diese Musik schon völlig auseinandergenommen und vor allen Dingen auch die Fantasien entdeckt, die Beethoven sich vielleicht gemacht hat, als er das geschrieben hat. Habt ihr Fantasien, wenn ihr diese Musik hört? Ich habe eine. Es ist die Fantasie vom Mondlicht, das in einem Garten, der von Bäumen bestückt ist und der Wind weht durch die Bäume und bewegt die Blätter und dann flirrt dieses Licht so zwischen Licht und Schatten hin und her. Und das ist die Fantasie, die ich dabei habe. Vor- und Nachteile der Magazinsendungen. Man weiß vorher nie so ganz genau, was einem da angeboten wird und vielleicht auch manchmal, was einem zugemutet wird. Das ist ein Vorteil. Man kann das nicht als Nachteil sehen, wenn man immer nur dasselbe erwartet, was man dann auch geboten bekommt, dann ist das, wie ich jedenfalls finde, langweilig. Und das Thema, zu dem ich jetzt komme, ist genauso ungewohnt wie Beethoven hier vielleicht in diesen Magazinsendungen zu hören. Wir haben nämlich mit dem Thema Menstruation zu tun und ich komme deswegen auf dieses Thema, weil Uli, die Kollegin Uli, gestern im Unterdessen Magazin folgenden Beitrag, den ich gekürzt habe, drin hatte und weswegen ich jetzt auf dieses Thema zurückkomme, ganz kurz als Memo.
Mich hat dann interessiert, wie viel Liter Blut das denn dann ungefähr entspricht. Und da ist die KI wieder schlau vorgegangen und hat halt einfach gesagt, die durchschnittliche Blutmenge während einer Menstruation liegt ungefähr bei 30 bis 80 Milliliter Blut pro Periode insgesamt. Wenn man jetzt davon einen Mittelwert errechnet und wenn man eben davon ausgeht, dass ca. 12.000 Menschen jetzt gerade hier in Erfurt menstruieren, also wir sind bei 60 bis 240 Liter pro Tag in Erfurt, das Blut hier menstruiert wird. Und naja, wenn man dann halt eben so diesen Mittelwert davon errechnet, dann sind wir ungefähr bei 120 bis 150 Liter Blut täglich, was Personen hier in Erfurt menstruieren. Jetzt fragt man sich natürlich, das ist jede Menge Blut, was kann man denn damit eigentlich machen? Diese Frage, die kann euch vielleicht morgen von Reino beantwortet werden. Er wird das Thema hoffentlich auch nochmal aufgreifen. Ihr könnt euch natürlich auch darüber Gedanken machen.
Tja, und da stehe ich nun nicht armer Tor und bin zu klug als wie zuvor, weil ich ja nun wirklich nicht als unbedingter Spezialist in Sachen Menstruation und Menstruationsblut dienen kann. Ich weiß nicht mal so ganz genau, was da alles damit gemacht wird. Und Uli hat mich wahrscheinlich deswegen auch herangezogen, dazu was zu sagen, weil sie in Erinnerung hatte, dass ich mich immer mal mit wissenschaftlichen Themen beschäftige. Ich bin aber ganz platt, wie sie selber ja auch, bin ich erstmal eingestiegen und habe so eine künstliche Intelligenz gefragt, was kannst du mir denn zum Thema Verwendung des Menstruationsblutes sagen? Und da wird mir eine ziemlich ausführliche Antwort geboten und da steht unter anderem, es würde in den meisten Kulturen und Gesellschaften auf verschiedene Weise gehandhabt, sowohl praktisch als auch symbolisch. Und dann sind die gängigsten praktischen, kulturellen und modernen Ansätze genannt worden, aufgeführt worden, aufgelistet worden, wie Frauen mit Menstruationsblut umgehen. Jetzt muss ich sagen, ich kann das nur so wiedergeben. Eigene Erfahrungen kann ich dazu praktisch nicht beitragen. Und das ist vielleicht ein bisschen bedauerlich, aber das ist dann auch so. Ich habe halt eine gewisse Distanz zu diesem Thema. Also es sind da 5 Gruppen von Möglichkeiten genannt worden, was man alles damit anfangen kann. Das erste ist die hygienische Entsorgung. Da wird gesagt, die häufigste Methode sei die sichere und hygienische Entsorgung des Blutes, wozu Binden und Tampons gehören, Einwegprodukte also, wozu vielleicht Menstruationstassen gehören und wozu Stoffbinden oder Mehrwegeinlagen gehören, die waschbar sind. Und das Entscheidende ist, was passiert mit diesem Blut, was auf diese Art und Weise eingefangen wird. Und da gibt es die 2 Möglichkeiten, wie das ist mit unserem Abfall. Das entspricht im Grunde genommen dem, was wir mit allen möglichen anderen Abfällen auch machen. Wir haben entweder die Möglichkeit, es wegzuschmeißen, zum Beispiel mit Binden und Tampons. Die kommen in den Abfall. Nicht in den Toilettenabfluss, steht hier noch ausdrücklich mit Ausrufungszeichen dazu, weil man auf diese Art und Weise eine Toilette natürlich zur Funktionsunfähigkeit bringen kann. Und bei den Sachen, bei denen das Blut als solches aufgefangen wird, ohne mit einem Behältnis verbunden zu sein, da kann das dann in zum Beispiel die Kläranlage gebracht werden, indem man die Toilette benutzt oder aber das in der Küche das Waschbecken und Binden und Tampons, also im Abfall die landen drunter. Es ist ja vielen gar nicht bewusst. Man muss sich das immer wieder klar machen. In Küchen ist oft ja das Waschbecken über dem Abfall. Und die Entscheidung, tut man was in das Waschbecken rein oder tut man was in den Abfall rein, ist eine Entscheidung, die die anschließende weitere Verwendung mit umfasst. Im einen Fall geht's in die Kläranlage und im anderen Fall eben in den Abfall. Und je nachdem, welche Abfallbeseitigungsmethode die einzelne Kommune hat, wird das dann entweder kompostiert oder verbrannt oder auf eine Mülldeponie gebracht, wie auch immer. Dann sind hier zweitens genannt nachhaltige Alternativen. Immer mehr Menschen, steht da, setzen auf umweltfreundliche Methoden, um Müll zu reduzieren. Da gäbe es zum Beispiel Menstruationsunterwäsche, saugfähige Unterwäsche, die nach dem Waschen wiederverwendet wird. Und man kann die Abfälle natürlich auch kompostieren, aber das wird in, glaube ich, nur im Wesentlichen in ländlichen und ökologisch orientierten Gemeinschaften praktiziert. Vor allen Dingen nicht zuletzt deswegen, und darauf wird hier immer wieder hingewiesen, weil da strenge Hygienebedingungen einzuhalten sind, um Krankheitserreger nicht weiter zu leiten und abzutöten. Dann gibt es Spezialistinnen, sage ich jetzt mal, die, das steht hier, einige Frauen nutzen verdünntes Menstruationsblut als natürlichen Dünger für Pflanzen, zum Beispiel im eigenen Garten. Es bleibt auch hier die Warnung, Vorsicht, man kann auf diese Art und Weise Bakterien und Viren verteilen, die man vielleicht gar nicht unbedingt verteilen will, ohne sich aber dessen bewusst zu sein. Deshalb nicht bei essbaren Pflanzen machen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Dann gibt es schließlich noch etwas völlig Ungewöhnliches. Es gibt nämlich künstlerische und symbolische Nutzungen, zum Beispiel Kunstprojekte. Einige KünstlerInnen nutzen Menstruationsblut als Material für Malereien, Skulpturen oder Fotoprojekte, um Tabus zu brechen und die Natürlichkeit der Menstruation zu feiern. Und es gibt naturgemäß auch Rituale. In manchen spirituellen oder feministischen Kreisen wird Menstruationsblut als symbolische Kraftquelle betrachtet. Kraftquelle, zum Beispiel für Mondrituale und die Verbindung mit dem weiblichen Zyklus und der Mondphase. Darauf komme ich noch zurück. Und dann gibt es noch Heilungszeremonien, von denen ich noch nie vorher gehört hatte. In einigen indigenen Traditionen gilt Menstruationsblut als heilig und wird in Ritualen eingesetzt. Und dann habe ich naturgemäß, weil Uli ja an meine wissenschaftlichen Interessen gedacht hat, auch gesehen, dass medizinische und wissenschaftliche Nutzung mit Menstruationsblut bestückt werden kann. Das Blut enthält Stammzellen, die für die regenerative Medizin interessant sind. Und einige Unternehmen bieten angeblich an, Menstruationsblut einzufrieren, um die Stammzellen für zukünftige medizinische Anwendungen zu nutzen. Und dann gibt's natürlich auch noch die Selbstbeobachtung der Frauen. Um ihren Zyklus zu tracken, machen manche Frauen das. So. Und dann gibt's noch kreative Wiederverwertungsformen. Einige Menschen experimentieren mit praktischen Anwendungen von Menstruationsblut, zum Beispiel für Farbstoffe. Getrocknetes Blut kann als natürlicher Farbstoff für Stoffe oder Papier verwendet werden oder für Schmuck. In Nischen-Communities wird Blut zu Blutschmuck verarbeitet, zum Beispiel wird es dann in Harz gegossen. Aber ich habe natürlich auch noch weiter geforscht und habe geschaut, was man sonst in der Wissenschaft noch macht, und bin auf eine Mitteilung gestoßen, die ziemlich genau ein Jahr alt ist, vom 28.05.2025 nämlich. Da wird darauf hingewiesen, dass die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich eine Technologie entwickelt hat, die Biomarker im Menstruationsblut erkennen kann, direkt in der Binde. Menstru-AI heißt das Ganze, und das verspricht eine einfache, nicht invasive Methode, um Gesundheitsdaten im Alltag zu erfassen. Aber das ist natürlich keine Verwertung des Blutes. Man untersucht das Blut nur und es ist danach ja noch da. Aber Menstruationsblut also nicht als Abfall, sondern als Informationsquelle zu werten, das war den Forschenden in Zürich am Herzen gelegen. Und die haben drei Biomarker als Ausgangspunkt verwendet. Erfasst werden aktuell das C-reaktive Protein als genereller Entzündungsmarker, die Tumormarker CEA, der typischerweise bei allen Krebsarten erhöht ist, und CA125, fragt mich bitte nicht, was das ist, ein Protein, das bei Endometriose und Eierstockkrebs erhöht sein kann. Also auch insoweit ist die Wissenschaft am Ball. Interessanterweise ist derjenige, der das Ganze initiiert hat, ein Mann gewesen. Und dieser Mann hat dazu ausgeführt, dass wenn wir über das Gesundheitswesen sprechen, dann dürfen wir die Hälfte der Menschheit nicht ausblenden, hat er gesagt. Die Forschenden waren erstaunt, wie stark das Thema Menstruation selbst im akademischen Umfeld noch immer stigmatisiert wird und dass viele ihre Idee als eklig oder unpraktikabel erklärten. Dosnan, so heißt er, ist aber überzeugt, es braucht mutige Projekte, um bestehende Muster aufzubrechen und damit die Frauengesundheit endlich dem Platz zu geben, den sie verdient. Soweit also diese Erkenntnisse, die ich aus der Frage abgeleitet habe, was man denn mit Menstruationsblut alles machen kann. Und dann ist mir, nachdem ich meine Musikauswahl aber schon getroffen hatte, erst heute früh aufgefallen, dass ja Menstruation und Mond etwas miteinander zu tun haben. Und zwar haben Forscher im Herbst des vergangenen Jahres ihre Erkenntnis publiziert, dass die Mondphase und die Menstruationsphase ähnlich lang sind. Und das ist dann von denen untersucht worden und sie sind auf das Ergebnis gekommen, dass das kein Zufall sei, sondern dass die Chronosphären zwischen der Mondphase und der Menstruationsphase ziemlich gleich sind und dass vor allen Dingen die Häufigkeit, in der die Menstruation auftritt, nein, nicht die Häufigkeit, sondern die Zeitpunkte, unter denen die Menstruation auftritt, bei mehr Menschen entweder am Neumond oder am Vollmond auftreten und dass deswegen die Verteilung zu menstruieren bei Frauen auch nicht statistisch gleich ist. Und deswegen sind die Ermittlungen, die Uli angestoßen hat über die Frage, wie viel pro Tag auftritt, sind rein statistische Ermittlungen, die mit vielen, vielen Annahmen versehen sind und dass deswegen die Menge an Menstruationsblut in Erfurt, aber auch anderswo, nicht gleich verteilt über den Kalender ist. Das also zur Frage, wie sieht das mit dem Zusammenhang zwischen Mond und Menstruation aus? Und ich habe einen Titel als nächstes hier aus dem englischsprachigen Raum von Mike Oldfield zum Thema Mondphase oder Mondlicht, nämlich Moonlight Shadow Mike Oldfield.
She couldn't find how to put
ein englischer Song zum Thema Moonlight oder Mondlicht. Und ich wechsle direkt über zu einer spanischen Variante. Hijo de la Luna heißt er, von Mecano. Und dieser Song ist mir empfohlen worden von einer meiner ältesten Freundinnen, mit der ich gestern telefoniert habe, weil sie sich in Spanien so gut auskennt. Und sie hat mir diesen Titel empfohlen, den ich natürlich gerne übernehme.
Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de
dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht, wie wir, die Straße entlang. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Unversehens also sind wir bei den Filmankündigungen angekommen und heute mache ich die mal alleine, weil keiner von denjenigen, die sonst im Gespräch die Filme vorstellen, Zeit hatte, heute ins Studio zu kommen oder aber eben telefonisch zur Verfügung zu stehen. Ich fange an mit den Filmen, die neu im Kinoclub anlaufen. Da ist als erstes zu nennen Rose. Rose ist nicht ganz neu, ist, glaube ich, schon gelaufen. Ich muss mich mal eben räuspern, Entschuldigung. Und bin auch schon wieder da. Die äußere Geschichte dieses Films ist eigentlich relativ einfach. In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges erscheint ein mysteriöser Soldat in einem abgeschiedenen protestantischen Dorf. Schweigsam, schmal, das Gesicht durch eine Narbe entstellt. Der Fremde behauptet, Erbe eines seit langem verlassenen Gutshofs zu sein und kann ein Dokument vorlegen, das seinen Anspruch bestätigt. Zum großen Missfallen der Dorfgemeinde, die ihn nicht so gerne aufnehmen mag. Allerdings setzt der Fremde alles daran, hier in diesem Dorf sein Glück zu finden. Sein Streben nach Anerkennung und Akzeptanz werden durch sein Geheimnis erschwert. Unter einer falschen Identität, nämlich ist er da unter falschem Namen und unter Vortäuschung eines falschen Geschlechts hat der Soldat seinen Weg in das Dorf genommen. Es handelt sich nämlich um eine Frau. Rose, gespielt von der unnachahmlichen Sandra Hüller, ist also die wahrhafte Beschreibung eines Land- und Leutebetrügers oder einer Land- und Leutebetrügerin. Inspiriert ist der Film von etlichen Berichten aus dem Mittelalter über Frauen, die sich in Männerrollen stecken und mit dem Ziel, ihr Leben nach ihren eigenen Regeln zu leben und das erfolgreich. Aus dem seit Jahren leerstehenden Hof wird ein ertragreiches, schickes Gutshaus, aus der eigenbrötlerischen Rose ein Herr mit Mägden und Knechten. Sobald es darum geht, das Grundstück zu vergrößern, allerdings stellt der Großbauer eine Bedingung. Rose müsse nämlich seine Tochter Susanna heiraten, denn das Wichtigste in der überschaubaren Dorfgemeinschaft sei die Reproduktion. Das muss nun allerdings mal gelingen. Obwohl biologisch nicht möglich, geht Rose die Ehe ein, um einerseits nicht aufzufliegen und andererseits um endgültig innerhalb des Dorfes angenommen zu werden. Sie gibt ihr Bestes, um eine stattliche, sittliche Existenz innerhalb des Dorfes zu führen. Ein klassisches Motiv in der Film- und Literaturgeschichte. Die Hochstapelei wird so reduziert wie möglich, so ausdrucksstark wie nötig, in kontrastreiches Schwarz-Weiß getaucht, sowie mit einem feministischen Narrativ und einer weiblichen Erzählstimme. Der Look des Filmes selbst ist wunderbar. Ohne Retro-Kitsch, ohne zu starke Anbiederung an moderne Trends erschafft das Bild seine eigene Sprache und Schönheit, die vor allem in den im Hintergrund wechselnden Jahreszeiten der Darstellung der Natur, nämlich ihren Höhepunkt findet. Tja, und der Kritiker schreibt zum Gesamteindruck, Rose zeigte in 93 Minuten, was deutsches Kino so besonders erscheinen lassen kann. Es sei das Theaterhafte, das so gut zu deutschem Schauspiel, zur deutschen Sprache, zur deutschen Historie passt. Und über allem schwebe die Frage nach geschlechtlicher Identität und dem Rattenschwanz, der daran hängt. So ist es die Wahrheit, die Rose in jenem Satz ausspricht, die ihr gewähltes Dasein als Mann erklärt. Sie sagt nämlich, in der Hose war mehr Freiheit, also bin ich in die Hose gestiegen. Übrigens passt in diesem Fall auch der Trailer zu dieser Beschreibung. Ich habe den Film selber nicht gesehen, wunderbar jedenfalls. Manche Trailer erzählen einen Film, den man sich dann gar nicht mehr anschauen mag. Manche haben mit dem Film, für den sie gemacht sind, nichts zu tun. Dritte stellen die Musik eines Films über seine Handlung. Und auch wenn ich diesen Film, wie gesagt, noch nicht gesehen habe, gibt dieser Trailer den Charakter des Films wieder, so jedenfalls, wie ich ihn in den Besprechungen herausgefühlt habe, ohne zu viel und ohne zu wenig zu verraten. Ein Trailer, wie er sein sollte, er macht auf dem Film neben allen Besprechungen noch neugieriger. Und diesen Trailer, den werde ich jetzt mal versuchen herauszusuchen, den hören wir uns mal an.
Dorf, sagt man, der Soldat. Er sei ein Sonderling. Und dass er etwas Geheimnisvolles mit sich trägt.
Als Soldat hat der Herr für das Land gekämpft. Das heißt aber nicht, dass er dem Kampf mit dem Land gewachsen ist.
Ich hab nie erdenken können früher, an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
Das ist die Susanna. Unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt.
Ich weiß, was ich gesehen habe.
Mir scheint, du bist nicht ganz gesund in deinem Kopf.
Du hast mir das Maul verboten.
Lüge, Lüge, alles Lüge!
Unmögliches kann man sich wünschen. Leben kann man es nicht.
Wir sind gar nicht von Gott. Wir haben uns nur ausgedacht und uns erfunden. Wer bist du?
Das war der Trailer zu Rose, dem Film, den ich als ersten hier angekündigt habe. Besprochen habe ich ihn eigentlich nicht wirklich, weil ich ihn, wie gesagt, genauso wie die anderen Filme übrigens auch, selber nicht gesehen habe. Ich habe nur Besprechungen gelesen, Kritiken gelesen und die Beschreibung des Verleihs. Nächster Film, ebenfalls Kinoclub, Der Magier im Kreml. Ein französisch-US-amerikanischer Film aus dem vergangenen Jahr, der allerdings jetzt erst im April hier angelaufen ist und der beschreibt den Werdegang von Wladimir Putin. Allerdings aus einer anderen als der üblichen Sicht vielleicht, nach dem Zusammenbruch der UdSSR wird nämlich der ehemalige Künstler und Reality-TV-Produzent Vadim Baranov zum Spin-Doktor eines aufstrebenden KGB-Agenten, Wladimir Putin also. Jahre später bricht er schließlich sein Schweigen und enthüllt die Machtmaschinerie, die er selbst mitgeschaffen hat. Ein spannendes politisches Intrigenspiel, das vor dem Hintergrund aktueller politischer Spannungen und medialer Manipulation besondere Brisanz gewinnt und dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit spürbar sind. Der Magier im Kreml lässt tief in die Strukturen der Macht im Kreml eben blicken. Und der Film ist eben, wie gesagt, keiner, der so ein typisches Biopic darstellt. Er ist aus der Sicht eines Dritten, der das Ganze eingefädelt hat und in der Hand gehalten hat oder vielleicht sogar noch hält, weil er eben damit angefangen hat, schildert. So ganz kann der Film sich aber nicht entscheiden, schreibt hier ein Kritiker, was er denn nun eigentlich sein will und was auch die sehr unterschiedlichen Genrebezeichnungen demonstrieren. So findet man hin und wieder die Einordnung Thriller, schwarze Komödie ist ebenso dabei wie das klassische Drama. Man kann also bei Der Magier im Kreml nicht immer sagen, was man sich da eigentlich gerade für einen Film anschaut. Und zu diesem Film gibt's auch einen Trailer, den spiele ich aber nicht, weil der eher nicht zu den gut gelungenen Trailern gehört, meiner Meinung nach. Dritter Film im Kinoclub, Mother Mary, Mother Mary, gespielt von Anne Hathaway, ist ein Megastar. Auf der Bühne eine glamouröse und unvergleichliche Erscheinung, doch hinter den Kulissen erschöpft und einsam. Sie hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere so ziemlich alles erreicht, außer mit ihrem Gesamtövre zufrieden zu sein und vor allem einen würdigen Abschluss zu finden. Das möchte sie mit einem triumphalen Comeback-Konzert nachholen. Allerdings fehlt ihr dazu das besondere Etwas, ein Kleid nämlich, das alles abbildet, wofür sie steht und in dem sie sich am wohlsten fühlt. Abhilfe schaffen soll dabei die berühmte Modedesignerin Sam Anselm, gespielt von Michaela Kohl, die für Mother Mary besonders in ihrer Anfangszeit ikonische Outfits genäht und damit einen eklatanten Grundstein für ihren Erfolg gelegt hat. Aber es gibt ein Problem. Die beiden Frauen haben seit langer Zeit nichts mehr miteinander zu tun und sie haben sich entfremdet. Und dennoch verbindet sie ein übersinnliches Ereignis, welches aber auch zum endgültigen Bruch führen könnte. Mary also sucht ihre alte Freundin Sam Anselm auf, die früher all ihre ikonischen Trachten schneiderte, und statt der Wiedersehensfreude trifft sie auf ein kaltes Steinhaus mit zwei noch kälteren Schultern. Kein Wunder, Sam fühlt sich verraten, zurückgelassen und ausgenutzt. Und jetzt soll sie der Person, die sie mit zunehmendem Ruhm vergaß, mit einem unvergleichlichen Designerstück, das auch noch innerhalb kürzester Zeit fertig sein soll, aus der Patsche helfen? Mary redet auf die Haute Couture-Meisterin ein, bis sich Sam inspiriert bzw. überzeugt genug fühlt, um für sie etwas Schickes zu entwerfen. Der Verlauf dieses Gesprächs ist eine Achterbahnfahrt von schmerzhaften Emotionen bis hin zum erträumten Aufbruch zu neuen Ufern. Der Kritiker sagt, dass Regisseur David Lowery mit dieser Mixtur frischen Wind in die Kinolandschaft bringe, um genau das dann aber selber wieder in Zweifel zu ziehen. Und dazu hören wir uns dann auch noch mal ganz kurz in den Trailer rein, wenn ich ihn denn finde. Hier ist er.
Ich hatte sie mehr als 10 Jahre nicht gesehen. Aber ich spürte schon eine Meile gegen den Wind, dass sie kommen würde. Fang doch mal damit an, warum genau du hier bist.
Sam, ich brauche ein Kleid.
Und du kommst wieder bei mir angekrochen.
Ich wusste nicht, wohin ich gehen soll.
Sag mir, was siehst du in deinem Kopf?
Mich.
Ja, ich erinnere mich. Es geht ganz allein um dich. Welchen Song singst du?
Ich spiele ihn dir vor, wenn du willst.
Ich will meine Phase nicht unterbrechen.
Welche?
Die, in der ich mir deine Musik nicht anhöre.
Ich wollte dich nicht ausschließen.
Hast du aber.
Du kannst mich nicht wirklich hassen.
Natürlich kann ich.
Ist es das, was wir hier tun? Fertigst du für mich ein Hasskleid an?
Vielleicht.
Wir haben eine Verbindung, die wir nicht erklären können.
Und du glaubst, da ist etwas in dir? Lass sie uns austreiben. Zusammen.
Das gefällt mir nicht.
Willst du das wirklich?
Mit diesem Auszug aus dem Trailer haben wir, glaube ich, den wesentlichen Konflikt zwischen diesen beiden Frauen wiedergegeben, gefühlt. Ich jedenfalls hatte diesen Eindruck, auch wenn ich ihn, den Film nämlich noch nicht gesehen habe. Dritter Film, Romeria, das Tagebuch meiner Mutter. Die 18-jährige Marina ist nach dem frühen AIDS-Tod ihrer Eltern bei der Familie ihrer Mutter in Katalonien aufgewachsen. Nun reist sie nach Vigo an die galizische Atlantikküste, um zum ersten Mal die Familie ihres Vaters zu treffen und mit eigenen Augen zu sehen, wo ihre Eltern die kurze wilde Zeit ihrer Liebe in den 80er Jahren erlebten, im Aufbruch nach dem Ende der Franco-Diktatur. Eigentlicher Anlass für Marinas Reise ist aber eine simple Formalie. Für ihr Stipendium nämlich an der Filmhochschule braucht sie die Sterbeurkunde ihres Vaters. Und zu ihrem Erstaunen weist das Dokument ihn als kinderlos aus. Ein Fehler, der sich durch die Unterschrift der Großeltern leicht korrigieren ließe. Aber Marina wird von der Familie in Galizien mit offenen Armen empfangen und sie taucht ein in eine schwirrende Welt voller neuer Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen und die Geschichten, die sich auf seltsame Weise widersprechen. Ihre Ankunft rührt lange verschüttete Emotionen auf, verdrängte Gefühle, Scham, Schmerz und Zärtlichkeit. Hinter den Erzählungen, den Lügen der Liebe und dem Schweigen der anderen zeichnet sich ab, wie das Leben ihrer Eltern gewesen sein könnte. Für Marina beginnt, begleitet vom Tagebuch ihrer Mutter, die auffühlende Reise in eine Erinnerung, die sie sich selbst schaffen muss. Ein Thema, das man häufig erlebt. Jeder von uns hat bei dem Blick in die eigene, in die Familiengeschichte schon mal Überraschungen erlebt. Mir ging das nicht anders und ich bin sicher, dem einen oder anderen von euch wird es genauso gehen. Es lohnt sich jedenfalls, das ist jetzt ganz unabhängig von diesem Film, mal in der eigenen Familiengeschichte ein bisschen rumzustöbern. Man erlebt Überraschungen und man erlebt Aha-Erlebnisse, wie sie in einem Roman kaum besser sein könnten. Wir wenden uns jetzt vom Kinoclub ab und ich mache noch mal einen Titel zum Thema Mondlicht. Und nachdem ich gerade eben einen spanischen Titel hatte, gibt es jetzt einen italienischen von Mina, nämlich der heißt Cintarella di Luna.
Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna, Tintarella di luna. Bianca la tua pelle.
Tintarella de Luna. Von Mina war das. Unterbrochen haben wir mit diesem Song Filmvorstellungen. Und ich komme jetzt zu Filmen, die im sogenannten großen Kino laufen, im CineStar. Da ist zum Beispiel ein Krimi, der völlig atypisch ist. Man muss Krimis heutzutage wahrscheinlich atypisch machen, denn es gibt ja Krimis wie Sand am Meer. Und so beliebt dieses Genre ist, muss man sich in dem hart umkämpften Umfeld schon was einfallen lassen, um irgendwie aus der Masse hervorzustechen. Die deutsche Schriftstellerin Leonie Swann hatte eine ebenso einfache wie abwegige Idee. Sie ließ einfach Schafe den Mord aufklären und erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive. Die Idee zahlte sich aus. Der 2005 veröffentlichte Roman Glen Kill